In diesem Augenblick werden 6,8 Milliarden Menschenherzen schlagen. Unser Herz gehört auch dazu. Es schlägt jeden Tag 100.000 Mal. Es pumpt dabei 8.000 Liter Blut durch das 100.000 Kilometer lange Kreislaufsystem des Körpers. In der Tat, kein anderer Muskel arbeitet härter als dieses von Gott konstruierte Meisterwerk. Verwundert es da, dass Menschen bewusst daran arbeiten, ihr Herz zu behüten, auf ihr Herz zu achten, indem sie sich ausreichend der Bewegung zuwenden, eine ausgeglichene Ernährung und auch sich genügend Ruhe verschreiben? Wie erleichtert ist man dann, wenn man zu einem Herzspezialisten gegangen ist und man erfährt, Ihr Herz ist in ausgezeichneter Verfassung. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Kann so etwas nicht sehr tröstend sein? Besonders in unserer Zeit, wo eines der Haupttodesursachen durch Herzleiden hervorgerufen wird. Und untersucht man die Bibel, stellt man fest, dass das Wort Herz ungefähr 1000 Mal in der Bibel verwendet wird. Doch überwiegend ist nicht von unserem buchstäblichen Organ, von unserem Herz die Rede, sondern von unserem sinnbildlichen Herz. Dieses sinnbildliche Herz steht für das Innere. Das heißt, für den Menschen, der wir innerlich sind, so erwähnt es der Apostel Petrus. Und gemeint damit ist unsere Motivation, unsere innere Kraft, das, was uns zum Handeln drängt und antreibt, unsere Beweggründe. Jehova kennt natürlich den buchstäblichen Herzenszustand und auch das, was unser geistiges oder sinnbildliches Herz ausmacht. Blicken wir doch einmal in eine Beschreibung, die wir in Jesaja Kapitel 65 im Vers 14 lesen. Übrigens, bei unserer Wachturmzusammenfassung bereits erwähnt. Da wird ja von Gottes Dienern gesprochen in Jesaja 65 und wir achten besonders auf den Vers 14, wo wir doch lesen: Sehe, meine eigenen Knechte werden jubeln zur Folge des guten Herzenszustandes. Oh, Jehova kennt den Zustand des sinnbildlichen Herzens bei seinen Dienern. Und er möchte, dass auch du und ich, dass jeder Einzelne sich eines guten Herzenszustandes erfreut. Ein Kardiologe wird sicherlich jemanden mit Herzbeschwerden irgendeine Therapie verordnen. Also er wird nicht nur sagen, was man tun soll, sondern welches Medikament man einzunehmen hat. Es wird verordnet. Und ist man an dem buchstäblichen Herzenszustand interessiert, dann wird man dieser Verordnung folgen. Ohne strikte Einhaltung des Rates Jehovas kommen auch wir bezüglich unseres sinnbildlichen Herzens nicht zu einem guten Ergebnis. Was rät uns Jehova? Öffnen wir bitte unsere Bibel in Sprüche Kapitel 4 im Vers 23 und schauen uns die Verordnung Jehovas an seine Diener an. Vers 23, mehr als alles sonst, was zu behüten ist, behüte dein Herz, denn aus ihm sind die Quellen des Lebens. Mehr als alles sonst, was zu behüten ist. Es gibt also auch andere Dinge, die man behütet. Vielleicht seine buchstäbliche Gesundheit, Besitztümer, Kostbarkeiten, Schätze, Reichtum, Aktien, Immobilien und so weiter und so fort. Doch mehr als alles sonst, so der Rat Jehovas, mögen wir unser sinnbildliches Herz behüten, beschützen, sorgsam darüber wachen, vor Schaden bewahren. Den geistigen Zustand oder unser sinnbildliches Herz nicht gefährden. Warum? Wir lasen ja im zweiten Teil von Vers 23, denn von ihm aus sind die Quellen des Lebens. Unser buchstäbliches Herz muss in Ordnung sein. Wie steht es um unser sinnbildliches Herz, den inneren Menschen? Das sinnbildliche Herz könnte auch tot sein. Sehr leicht könnten wir uns etwas vormachen als Christen, indem wir einfach sagen, alles in Ordnung, um mich braucht sich keiner bekümmern, ich bin autark genug. Und genau hier beginnt ein Denkfehler eines Christen. Warum? Das eigene Herz ist heillos und verräterisch. Und aus Sprüche 17, Vers 3 entnehmen wir die Tatsache, dass wir Jehova überhaupt nichts vormachen können. Es fällt uns auf, so in der Aussage im Vers 3, aber Jehova ist der Prüfer der Herzen. Er erforscht unser sinnbildliches Herz. Und was er bei dieser Untersuchung herausfindet, wirkt sich erstens auf unser Verhältnis zu ihm aus und auch darauf, zweitens, ob wir in der neuen Welt leben werden oder nicht. Denn von ihm aus, unserem Herzen, sind die Ausgänge des Lebens. Wir möchten nicht, dass Jehova bei unserem sinnbildlichen Herzen entweder ein zwiespältiges Herz feststellt oder ein geteiltes Herz, ein doppeltes Herz oder gar kein Herz. All diese Erklärungen würden unter anderem belegen, für die neue Welt ungeeignet. Aus diesem Grund besprechen wir nun vier Bereiche, die uns zeigen sollen, wie wir unser Herz behüten. Erstens, indem wir unser Denken kontrollieren. Zweitens, indem wir uns vor übersteigertem Selbstvertrauen in Acht nehmen. Drittens, unser Herz einer ehrlichen Selbstprüfung unterziehen. Und viertens, alles nutzen, wofür Jehova sorgt, damit unser Herz intakt oder behütet bleibt. Ich wiederhole noch einmal zum Mitschreiben. Erstens, unser Denken kontrollieren, sich vor übersteigertem Selbstvertrauen in Acht nehmen, unser Herz einer ehrlichen Selbstprüfung unterziehen und alles nutzen, der vierte Punkt, wodurch Jehova unser Herz stärkt. Und damit können wir auch gleich den ersten Aspekt ansprechen, unser Denken kontrollieren. Unser Denken muss aus dem Grunde kontrolliert werden, weil sich auch negatives, kritisches Denken bei uns einschleichen kann. Wenngleich wir sagen, das Denken ist ein wichtiger Teil unseres sinnbildlichen Herzens. Aber wie zeigt sich denn kritisches oder negatives Denken? Unter anderem darin, dass man die Schwächen oder Fehler anderer überbetont. Negatives Denken kann übrigens sehr leicht zu einer Gewohnheit werden. Schnell können wir der Neigung erliegen, negativ über unsere Brüder zu denken, über unsere Angehörigen, uns auf ihre Schwächen zu konzentrieren. Wir könnten sogar negativ über Jehova und seine Organisation denken und uns darauf sogar konzentrieren. Im Wachtum vom 15. März 2008 hieß es auf Seite 27, das Thema war, sehen wir andere so, wie Jehova sie sieht? Ich zitiere aus den Absätzen 4, 9 und 11. Vielleicht neigt man dazu, sich auf die Schwächen seiner Brüder zu konzentrieren. In diesem Fall blickt man sozusagen durch eine Kamera, deren Objektiv nur einen kleinen Ausschnitt erfasst. Jehova betrachtet unsere Brüder dagegen wie durch ein Weitwinkelobjektiv, das einen Gegenstand zusammen mit seiner Umgebung erfasst und aufnehmen kann. Manch einem fällt immer nur das ins Auge, was ihm nicht gefällt, während Jehova die Person als Ganzes sieht, auch alle ihre guten Eigenschaften. Weiter, im Gegensatz zu Jehova können wir niemand ins Herz sehen. Schon deshalb sollten wir uns hüten, andere überkritisch zu beurteilen. Die Beweggründe anderer bleiben uns oft verborgen. Versuchen wir daher, Jehova nachzuahmen, uns also nicht so sehr auf menschliche Unvollkommenheiten zu fixieren, die eines Tages ohnehin völlig verschwinden werden. Wäre es nicht ein hervorragendes Ziel, es Jehova in dieser Beziehung gleich zu tun? Und jetzt wird das Ergebnis angesprochen. Es wird wesentlich zu einem harmonischen Verhältnis zu unseren Brüdern und Schwestern beitragen, wenn wir uns ihrer guten Seiten erfreuen. Dann wurde eine Veranschaulichung im Absatz 9 vorgestellt. Stellen wir uns ein heruntergekommenes Haus vor. Die Dachrinnen sind abgefallen, die Fensterscheiben zerbrochen, die Deckentäfelung weist Wasserschäden auf. Ja, die Türen sind eingeschlagen. Beim Anblick des Hauses könnte man leicht einen Abriss für das Beste halten, weil es ja sowieso nur ein Schandfleck in der Gegend ist. Doch dann kommt jemand, der das Haus mit ganz anderen Augen betrachtet. Offenbar kann er über die äußeren Schäden hinwegsehen und er erkennt eine gesunde Bausubstanz, die eine Renovierung rechtfertigt. Was tut er? Er kauft das Haus und beseitigt mit einigem Aufwand die äußerlichen Makel, wonach es sich durchaus sehen kann. Können wir demjenigen gleichen, der daran ging, das Haus zu renovieren? Erkennen wir die guten Eigenschaften unserer Brüder und ihr Potenzial im Glauben zu wachsen und konzentrieren uns nicht so sehr auf ihre äußerlichen Makel? In diesem Fall werden wir wie Jehova und wir werden unsere Brüder wegen ihrer geistigen Schönheit lieben. Ende des Zitats. Wer negativ denkt, wird negativ reden. Das ist die Folge. Das würde für uns als Christen bedeuten, wenn sich ein solches negatives Denken und Reden unserer bemächtigt, da müssen wir sofort gegensteuern. Also da müssen wir sofort Maßnahmen ergreifen oder ein Gegenmittel einnehmen. Das Gegenmittel ist auch vorhanden. Wir lesen es in Philipper Kapitel 4 im Vers 8. Das hilft, negatives Denken, negative Empfindungen und auch negatives Reden völlig zu überwinden. So gut es eben unvollkommenen Menschen möglich ist, aber wir ergeben uns nicht einfach negativem Denken. Wir halten dagegen. Mit was? Im Vers 8 lesen wir schließlich, Brüder, alles, was wahr, alles, was von ernsthaftem Interesse ist, alles, was gerecht, alles, was keusch, alles, was liebenswert ist, alles, worüber gut gesprochen wird, wenn es irgendeine Tugend und irgendetwas Lobenswertes gibt, diese Dinge erwägt weiterhin oder sprecht darüber. Wir kontrollieren unser Herz in Bezug auf negatives Denken und möchten zu der Feststellung kommen, dass ersetzen wir dieses negative Denken durch positives Denken, indem wir mit den guten Seiten unserer Brüder und Mitmenschen arbeiten. Und damit sprechen wir den zweiten Bereich an, uns vor übersteigertem Selbstvertrauen in Acht nehmen. Der Text, der diese Aussage stützt, ist Sprüche 16, Vers 18. Da ist von einem hochmütigen Geist die Rede, der zum Straucheln führt. Er zeigt sich in der Einstellung, mir kann das nicht passieren, ich passe schon auf mich auf. Oh, kennen wir doch. Da sagte doch ein Apostel, wenn auch alle anderen zum Straucheln kommen, ich aber nicht. Markus 16, Vers 29. Er hielt sich für besser. Andere, naja, die können das eben nicht, aber ich. Denken wir auch so? Denken wir in Bezug beispielsweise auf Online-Date oder Online-Liebe auch? Da kann mir nichts passieren, ich weiß schon, was ich tue und wie weit ich gehe. Sagst du, das ist völlig ungefährlich? Ich weiß, nicht wie andere darüber denken. Und was ist denn daran schon auszusetzen? Nur man beachte, Date oder Dating sind keine harmlose Formen der Entspannung, die es jungen Menschen ermöglicht, mit jemandem vom anderen Geschlecht zu flirten, ohne Heiratsabsichten zu haben. Eine 18-Jährige, die regelmäßig mit Jungen allein war, wurde schwanger. Sie sagt: Ich war eine von den Tausenden, die denken, mir kann das nicht passieren. Sie gab zu, dass für sie, nachdem sie sich öfter mit Jungen getroffen hat, Händchen halten und küssen uninteressant geworden war. Eine 17-Jährige, die oft das Alleinsein mit Jungen suchte, berichtete: Das Küssen und Schmusen geht so lange, bis ich darauf brenne, dass der Junge das eine mit mir macht. Man denke, all das hat einmal angefangen. Ein Date. Online oder auch tatsächlich. Man muss die Folgen seiner Entscheidung und seiner Handlungen vor Augen haben. Nun ja, bei dem Gebrauch des Internets wird es ja nicht so schlimm sein. Könnte auch da übersteigertes Selbstvertrauen, ein hochmütiger Geist offenbar werden? Da sagt doch ein Christ: Ich kommuniziere im Internet nur mit Brüdern und Schwestern. Der Königreichsdienst argumentierte: Selbst wenn sich jemand sicher ist, dass diejenigen, mit denen er im Internet kommuniziert, in der Versammlung einen guten Ruf haben, könnte er sich bei dieser Art von Kommunikation leicht auf schädliche Themen einlassen. Die Anonymität kann schnell bewirken, dass man seine Hemmungen verliert oder sexuell aufreizende Bilder von sich in ihr Profil stellt. Würde dadurch ein Christ dem Rat aus Sprüche 4,23 nachkommen: Mehr als alles sonst behütet ein Herz? Oder nehmen wir einen Bruder, er sieht auf einer Website das Profil einer Schwester. Jung, attraktiv, charmant. Er liest ihr Profil, das gefällt ihm, sympathisch. Bald öffnet er wieder ihre Website. Dann schreibt er ihr, eine Online-Beziehung beginnt. Eines Tages findet er seine eigene Frau nicht mehr so liebenswert, nicht mehr so charmant. Und eines Tages offenbart er ihr: Ich liebe dich nicht mehr. Ja, das ist so. Die Frau ist schockiert. 14 Jahre ist sie mit ihrem Mann verheiratet. Und als der junge Mann sie heiratete, dachte er auch nicht, dass ihm so etwas widerfährt. Ein zu großes Vertrauen auf unsere moralische Stärke ist gefährlich und kann das klare Denkvermögen trüben. Es verrät einen Mangel an Verständnis, was die Natur und die Macht der Sünde angeht. Der Apostel Paulus warnte Christen in Korinth. Und damit zitieren wir auf dem Kongress 1. Korinther 10, 12 zum dritten Mal: Wer daher denkt, er stehe, wer daher denkt, mir kann das nicht passieren, der sehe zu, dass er nicht falle. Wer sein Herz behütet, wird sich nicht Versuchungen aussetzen oder sich durch Neugier in Gefahr bringen, durch Pornografie in irgendeiner Form, durch Versenden und Empfangen fragwürdiger Textnachrichten, durch Austausch von E-Mails mit einer Person, mit der man ganz rechtmäßig keine Liebesbeziehung anbahnen darf. Jesus war vollkommen, aber er erlag nie einem übersteigerten Selbstvertrauen. Einmal betete er eine ganze Nacht lang, um die rechte Auswahl bezüglich der Apostel zu treffen. Wie viel mehr sollten wir dann als unvollkommene Menschen ständig Jehovas Anleitung suchen? Und damit sprechen wir den dritten Bereich an, der uns hilft, unser Herz zu behüten, unser Herz einer ehrlichen Selbstprüfung unterziehen. Was ist zu tun? Wir lesen die Antwort im Psalm 36 im Vers 2. Und da werden wir auf etwas aufmerksam gemacht, ihr lieben Brüder, was sich auch in unser sinnbildliches Herz einschleichen kann. Denn es heißt dort, denn er hat so schmeichlerisch gegen sich gehandelt in den eigenen Augen, als dass man sein Vergehen, seine Übertretung herausfindet, um es zu hassen. Zu schmeichlerisch mit sich sein, sich selbst schönreden oder schön tun, meinen, das ist ja gar nicht so schlimm, für alles ein Alibi haben, eine Selbstentschuldigung vorbringen. Ach so, das ist ja die berühmte Geschichte. Adam sagte zu Jehova, die Frau, die du mir geschenkt hast, die gab mir, die wiederum bezog sich auf die Schlange, die ihr das fatale Angebot gemacht hatte. Und Aaron, nicht als das Gold unter seinen Händen zu einem Kalb sich formte, nicht sagte, das Volk wollte das so, ich habe das letztendlich ja nur ausgeführt. Alle drei wollten schön dastehen. Wir leben natürlich nicht in jener Zeit, wir leben in der Neuzeit. Und so manch einer in unserer Mitte erlebt auch den wohlverdienten Ruhestand, genießt ihn. Jetzt sagt er, jetzt kann ich endlich mal das tun, was ich ganze Jahrzehnte nicht habe durchführen können. Und da sind wir ja schon beim Thema. Bei welchem? Wachturm 96, 15. Juli, Seite 24. Der Ruhestand, eine offene Tür zur theokratischer Tätigkeit, wurde gefragt. Oh, schon beginnt wieder die Selbstprüfung unseres Herzens. Was mache ich denn aus meinem Leben, jetzt wo ich beruflich nicht mehr gestresst und gejagt werde? Ein pensionierter Christ namens Karl erinnert sich, als ich noch im Berufsleben stand, begann ich jeden Morgen um 7.30 Uhr zu arbeiten. Als ich pensioniert wurde, beschloss ich, diesen Rhythmus beizubehalten und jeden Tag um 7 Uhr mit dem Straßendienst vor dem Bahnhof zu beginnen. Ein älteres Ehepaar wurde durch den tragischen Tod seiner Tochter und seiner Enkelin veranlasst, ernsthaft darüber nachzudenken, was sie beide in den ihnen noch verbleibenden Jahren tun sollten. Anstatt sich von Kummer verzehren zu lassen, nahmen sie den Vollzeitpredigtdienst auf und sind nun schon über 8 Jahre Pionier. Und andere Christen werden überdenken, was mache ich bei verlockenden Stellenangeboten, bei bedenklicher Unterhaltung sowie bei Umgang mit Menschen, die Jehova Gott nicht zugetan sind. Frage ich mich da, warum möchte ich das anstreben? Was drängt mich zum Beispiel mit Ausgeschlossenen Umgang zu pflegen, auch wenn es meine Verwandten sind? Entsprechen meine Überlegungen dem Worte Gottes? Jehova wünscht, dass wir uns eines guten Herzenszustandes erfreuen. Und darum sprechen wir auch noch den letzten Bereich an, alles nutzen, wodurch Jehova unser Herz stärkt. Also Jehova überlässt uns nicht allein, er hat sozusagen Herzstärkungsmittel zur Verfügung. Er verordnet sie uns auch, wie wir wissen. Aber die Einnahme, die müssen wir vornehmen. Er verabreicht uns die Medikamente nicht in den Mund. Was hat denn Jehova vorgesehen, damit unser sinnbildliches Herz behütet wird, stark bleibt und wir von den Versuchungen dieses Systems der Dinge und von eigenen Wünschen, die Jehova abträglich sind, nicht übermannt werden? Er sagt, besuche die Zusammenkünfte regelmäßig, unterstütze deine Versammlung durch Zusammenkünfte, indem wir einen Anteil daran nehmen, die Zusammenkünfte zu gestalten, durch Anwesenheit und durch Beteiligung an den Zusammenkünften. Jofa hat uns den lebenrettenden Schatz des Dienstes, den Predigtdienst, verliehen. Dieser Predigtdienst trägt auch zu einem guten Herzenszustand bei. Ist es nicht eine Freude zu beobachten, wenn wir Menschen helfen, aus einem todesähnlichen Zustand zum Leben zu gelangen? Und pflegen wir mit denen Umgang, die Jehova lieben. Wer diese Bereiche stärkt und ausbaut in seinem Leben, wird dazu beitragen, dass das sinnbildliche Herz nicht gefährdet wird, sondern behütet und geschützt. Wir denken dabei auch an eine Situation, die uns beschrieben wurde. Ein kleines Bild wird uns vorgestellt. Ein alter Mann auf einer Karibikinsel kam nach einem Wirbelsturm aus seinem Unterschlupf hervor. Als er den Schaden in der Umgebung betrachtete, fiel ihm auf, dass ein stattlicher Baum, der Jahrzehnte neben dem Eingangstor zu seinem Grundstück gestanden hatte, umgestürzt war. Er fragte sich, wie kann so ein dicker, starker Baum umstürzen, wenn doch die viel kleineren Bäume rundherum unbeschadet den Sturm überstanden hatten? Ein Blick auf den Baumstumpf lüftete das Geheimnis. Das Innere des scheinbar unverrückbaren Baumes war morsch geworden. Und der Sturm hatte jenen unsichtbaren Verfall lediglich bloßgelegt. Achten wir darauf, wie wir innerlich ausschauen? Ist da alles stabil, stark genug gemacht? Durch das persönliche Studium? Durch das Nachsinnen darüber, was wir aus Gottes Wort erforschen? Durch den Studierabend? Dadurch, dass wir zu Jehova ein Gebetsleben führen, dass wir uns auf Zusammenkünfte vorbereiten, dass wir den Dienst mit anderen als Quelle der Freude und des Herzensfriedens betrachten. So, ihr lieben Brüder, so bleibt ein Christ unserer Tage stabil. Behüten wir unser buchstäbliches Herz. Da setzen wir sicherlich alles daran, damit es uns im gegenwärtigen Leben dient. Doch achten wir auch auf unser sinnbildliches Herz, damit wir schon heute reich gesegnet werden und dadurch eine vortreffliche Grundlage für das wirkliche Leben, für das ewige Leben legen, indem wir erstens unser Denken kontrollieren, uns vor übersteigertem Selbstvertrauen in Acht nehmen, unser Herz einer ehrlichen Selbstprüfung unterziehen und all das nutzen, wofür Jehova gesorgt hat, damit wir geistig stark und unser Herz lebendig bleibt.
Ja, vielen Dank bei dir, Bruder Laste, für die Punkte, die geistigen Herzstärkungsmittel Jehovas weiter zu benutzen. Die Frage an uns, werden wir die auf diesem Kongress gefassten Entschlüsse in die Tat umsetzen? Bruder Rainer Hinz möchte mit dem Schlussvortrag uns weiter dazu motivieren. Sein Thema lautet, unsere geistige Gesinnung schützen und reichen Segen ernten.